Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Das sind sehr passende Lieder. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, jetzt in dieser Ferienzeit. Ich habe in der Vorbereitung, ist mir ein Witz eingefallen, da hat eine Gemeinde einen Gottesdienst geplant und dann ist der Prediger kurzfristig abgesprungen. Und dann waren sie in Aufregung, wo finden sie jetzt noch einen Ersatzprediger? Und dann fiel einem ein, da ist ein berühmter Prediger zu Besuch, im Urlaub gerade im Ort, und den fragen wir. Und dann gehen sie dahin und fragen den, und der ist natürlich bereit, dann auch zu predigen. Und dann wird er eingeleitet im Gottesdienst mit: Wir freuen uns sehr, dass Prediger Engel heute da ist. Wir hätten uns auch mit einem schlechteren Prediger zufrieden gegeben, aber wir haben keinen gefunden. Heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, aber ich hoffe, dass ihr am Ende genauso herausgefordert und genauso ermutigt seid von dem Text, den wir heute lesen, wie ich das war in der Vorbereitung. Genau, ihr habt ja eine Predigtreihe durch den Johannesbrief. Und da lesen wir heute weiter in Johannes 14. Unser Text beginnt in Vers 12 und endet in Vers 14. Ein kurzer, knackiger, herausfordernder Text. Da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ich will kurz noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir es heute Morgen lesen dürfen. Herr, und wir lesen diese Zusagen, die du gibst, und mich zumindest fordern sie heraus. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, sie zu verstehen, aber dass du uns auch gerade auch hilfst, sie zu glauben und sie zu erleben, sie anzuwenden in unserem Alltag. Ich bitte dich, dass das Wort, was wir heute hören, dass wir es hören wie Jünger hören, dass es nicht nur in unseren Kopf geht, sondern auch in unser Herz, und dass es da Frucht bringt zu deiner Ehre. Amen. Ich hatte letzte Woche in Tittmoning eine Predigt. Wir haben gerade eine Predigtreihe durchs Alte Testament. Da ging es um Jakob und den Vertrag, den er mit Laban gemacht hat, und um gefleckte Schafe und gestreifte Schafe. Und das war ein Text, der schon beim Durchlesen schwer zu verstehen war. Das war also eine Herausforderung, überhaupt mal den Text zu verstehen, was da genau passiert. Ich glaube, der Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, da ist die Herausforderung ein bisschen anders. Den Text, den verstehen wir schon, würde ich mal behaupten. Wir verstehen die Worte, die da stehen, die Worte, die Jesus sagt. Die Herausforderung für mich ist so ein bisschen bei diesem Text jetzt: Glauben wir das auch? Ja, können wir das wirklich glauben? Wenn er sagt, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das verstehen wir, ja. Aber glauben wir das wirklich? Oder kommt dann so ein großes Aber in unserem Kopf? Und wenn er sagt, ihr werdet noch größere Werke tun als ich, zu dem Zeitpunkt, wo er ja jetzt noch nicht gekreuzigt war. Ich meine, welche Werke und Zeichen hat Jesus getan? Er hat geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat gepredigt zu großen Mengen. Er hat Wunder getan, Sturm gestillt, alles Mögliche. Und wir sollen größere Dinge tun? Was heißt denn größere? Ja, auch das verstehen wir an sich. Das könnte heißen zahlenmäßig größere. Ja, also so wie die Apostel dann, wo sich an einem Tag Tausende bekehrt haben in Jerusalem. Das ist bei Jesus so nicht passiert. Oder dass sie in anderen Sprachen gesprochen haben. Es könnte qualitativ größer sein. Ja, so wie manche Ausleger sagen, ja, Jesus hat geheilt, indem Leute ihn nur berührt haben, aber Paulus hat geheilt, Petrus hat geheilt, indem einfach jemand durch seinen Schatten gelaufen ist. Könnte qualitativ größer sein. Zeitlich größer, ja. Der Herr Jesus hat 3 Jahre auf dieser Erde gewirkt. Das war fast die Zeit, wo Paulus allein in Ephesus Wunder getan hat. Oder räumlich, ja. Die Apostel sind ja dann später bis nach Indien gekommen, bis nach Großbritannien, und ihre Nachfolger wirklich dann bis ans Ende der Erde? Also an sich verstehen wir, was größer bedeutet, glaube ich. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wie würde Traunreuth aussehen, wenn das wirklich so wäre? Ich bin jetzt selten hier, ich kenne die Gemeinde nicht so wirklich gut, ich kann vielleicht von Tittmoning ein bisschen mehr erzählen, aber wie würde das aussehen? Ja. Wir erleben ja jetzt schon Wunder und Gebetserhörungen. Wir haben gerade gehört vom Zeltlager und wir hatten diesen Bericht letzte Woche und das hat mich total bewegt. Ja, also einmal diese Sache, dass das Wetter gehalten hat, das war schon eine Gebetserhörung, dass die Wespen nicht so schlimm waren dieses Jahr, das war auch eine Gebetserhörung. Aber vor allem, dass die Kinder wirklich begeistert waren, du hast es dem Klaus auch angesehen, dass die begeistert waren von dieser Bibel und dass die das wirklich als Schatz begriffen haben, das ist eine riesen Gebetserhörung. Also es passieren ja auch Wunder schon. Aber ich glaube, dass dieser Text schon nochmal so ein bisschen von einer anderen Dimension spricht, oder weiß ich nicht, wie es euch da geht. Ja? Also vielleicht von der Dimension, wie die Apostel erlebt haben, dass dann tatsächlich Leute in die Gemeinde kommen und überführt werden von ihren Sünden, weil da irgendwo Prophetie ist. Dass gebetet wird und dass dann Leute wirklich frei werden von Bindungen, frei werden von Süchten, dass Ehen wieder hergestellt werden, dass Depressionen verschwinden, dass Krankheiten geheilt werden, dass Ängste weggehen, die wir haben. Das ist das, was Jesus, glaube ich, meint mit Leben in Fülle. Ich weiß nicht, ob jeder schon sagen würde, ja, haben wir schon. Ja, vor 2 Wochen hat Michael gepredigt bei euch, die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Leben. Ich glaube, wir würden vielleicht auch anders beten, vielleicht nicht ganz so zögerlich, so vorsichtig, so unsicher, sondern wie man das so sagt, in Vollmacht. Und ich glaube, es wäre noch ein größeres Zeugnis in dieser Welt möglich, als es jetzt im Moment ist. Und als ich das so meine Gedanken mit einem Freund geteilt habe bei uns in der Gemeinde, dann kam sofort die Antwort, ja, das würde ich nicht wollen. Der kam früher aus so einer charismatischen Gemeinde, da ist er früher groß geworden. Und da war das oft so eine Art Zaubershow, dann so ein Spektakel. Ja, die Wunder, die Jesus tut, wurden dann zum Spektakel. Und das stimmt, ja, viele machen ein Spektakel draus. Und das Wort Gottes wurde schon immer irgendwie auch für eigene Vorteile missbraucht. Aber ich denke, wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir diesen Text ernst nehmen. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann ist das nichts, wo wir einfach sagen können, ja, hat er vielleicht nicht ganz so gemeint. Und mich fordert das heraus. Ich finde in unserem Text 4 Punkte, auf die wir achten müssen, wenn wir wollen, dass Gott so handelt, wie er es hier zusagt. Der erste Punkt wäre, dass wir ihm vertrauen müssen. Der zweite Punkt, dass wir ihn bitten müssen. Der dritte Punkt, dass wir es in seinem Namen bitten müssen. Und der vierte Punkt ist, dass es alles seiner Verherrlichung dient. Diese 4 Punkte möchte ich mit euch jetzt nach und nach durchgehen. Erstens, wir müssen ihm vertrauen. Ja, er fängt an mit, wer an mich glaubt. Und das ist erstmal eine gute Nachricht für uns. Ja, das betrifft also nicht nur die Apostel, das betrifft nicht nur diese Männer, die da jetzt sitzen und zu denen Jesus das redet, sondern grundsätzlich, wer an ihn glaubt, grundsätzlich betrifft das alle. Aber der Glaube an den Herrn Jesus ist nötig. Der Glaube ist ja auch das Hauptthema dieses Kapitels, des Gesprächs, was Jesus in Johannes 14 führt. Das habt ihr auch in der Predigt von Michael schon gehört, wo Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Aber was ist das für ein Glaube, der da jetzt nötig ist? Also zunächst mal natürlich der Glaube, dass Christus Gott ist, dass er auch tun kann, was er verheißt. Aber das alleine ist, glaube ich, noch nicht das, was hier der rettende Glaube ist. Glaube im Griechischen ist eigentlich Vertrauen. Und ich beschreibe Glauben gerne mit sich fallen lassen. Ja, das ist so ein bisschen wie bei diesem Witz, dass wenn jemand auf den Berg klettert und dann rutscht er aus und dann hängt er über der Schlucht an so einem Baum und dann ruft er und sagt in den Himmel, ja, ist da jemand? Und dann kommt aus dem Himmel die Antwort, ja. Und dann sage ich, ja, was soll ich tun? Und dann, glaube nur, lass dich fallen. Und dann sagt er, ist da noch jemand? Ja, also so ganz ist ihm das nicht geheuer. Und sich fallen lassen ist auch nicht geheuer. Aber was bedeutet das praktisch? Das bedeutet zum Beispiel, dass wir so Verheißungen, wie wir die hier lesen, im Glauben annehmen. Aber nicht nur die, die wir jetzt hier in unserem Text lesen, sondern auch Verheißungen, die unser Leben betreffen, unser Heil. Ja, uns ist ja verheißen, dass wer an ihn glaubt und ihn mit Worten bekennt, der wird gerettet. Ja, auch das ist ein sich fallen lassen. Das ist ein, ich höre jetzt auf, mein eigenes Heil zu bewirken, sondern Christus vertraue ich jetzt. Das haben wir gerade auch gesungen haben wir das. Er tritt ein, wie er verspricht, das ist meine Zuversicht, das ist dieser Glaube. Oder wie es in einem anderen Lied heißt, was ich sehr gerne mag, ich muss mich nicht länger um Liebe bemühen, ich habe Vertrauen zu dir. Du hast meine Sünde getilgt durch dein Blut und Gnade ist für mich genug. Später heißt es dann, ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Das ist dieses Fallenlassen, das ist dieser Glaube, den Jesus hier, glaube ich, meint. Und wer sich so fallen lässt, der erlebt, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das finde ich interessant, dass das gerade dieser Geburtstagsvers von heute auch war. Darauf dürfen wir vertrauen. Und das muss ich jetzt aber auch sagen, der Glaube ist nicht das einzige Kriterium, von dem wir hier lesen. Das wird ja oft in Gemeinden so gesehen. Ja, ich bin in der Pfingstgemeinde aufgewachsen früher. Da, wenn du irgendwie, wenn irgendwie nicht das passiert ist, was du gebetet hast, dann hieß es immer, ja, hast du vielleicht nicht genug Glauben. Ja, es war dann immer der Glaube. Das war das einzige Kriterium, was hier galt. Aber Glaube ist nur ein Kriterium. Wir haben hier noch andere. Und wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, worauf wir achten müssen. Wir müssen Christus bitten. Er sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Und das ist deswegen so, weil Christus es ist, der handelt, wenn wir ihm vertrauen. Ja, wir lassen uns ja gerade fallen, da tun wir selber nichts mehr, sondern Christus ist es, dem wir vertrauen und der handelt dann auch. Er sagt, das will ich tun. Ja, das ist nicht, dass wir diese großen Wunder tun, von denen hier gesprochen wird, sondern Christus tut sie. Und ohne ihn, das ist auch klar aus dem Wort, ist, ohne ihn können wir überhaupt nichts tun. Das sagt er in Johannes 15, also ein Kapitel später, Verse 5 und 7 möchte ich mal vorlesen. Getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Ja, aber bleibt in mir. Das ist wie ein Handschuh, der bewegt ist von dem, der in ihm ist. Und das ist eine ähnliche Beschreibung wie in der Predigt von Michael vor 2 Wochen. Ja, das lesen wir in Johannes 14, also in unserem Kapitel, die Verse vorher, wo Jesus sagt, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selber aus und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Also er sagt hier, Gott ist in Christus und Christus ist in Gott und Gott wirkt durch Jesus. Ja, das ist nicht er selber, der da wirkt und diese Werke tut, sondern Gott. Und das ist ein Zeugnis, was die Jünger dann glauben können. Und so ist das auch bei uns. Ja, nicht wir tun diese Wunder, sondern der Herr Jesus wirkt und nicht wir selber. Ja, nicht der Schwanz wedelt den Hund, sondern der Hund wedelt den Schwanz. Und da ist Gebet nötig, da ist ein demütiges Bitten nötig. Wir können nicht zu Jesus gehen und verlangen, dass er irgendwas tut, wir können zu Jesus gehen und ihn bitten, aber wir haben keinen Anspruch darauf, dass er uns erhört. Und das ist wichtig, ja, das ist kein Automatismus, Jesus ist kein Automat. Wir hören in einem Lied, wo wir singen, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Und ich denke, das stimmt. Ja, wir müssen ihn darum bitten, dass er das tut. Wie Roger Liby sagen würde, wir fahren weiter. 3. Punkt, und der ist jetzt ein bisschen länger. Wir müssen ihn in seinem Namen bitten. Da sagt er, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Was heißt das jetzt, in seinem Namen zu bitten? Da habe ich drei Gedanken dazu. Also ich hole jetzt ein bisschen aus. Der erste Gedanke ist, das Bitten in seinem Namen, das Beten in seinem Namen ist, dass wir seinem Willen entsprechend beten. Das ist im Grunde eine logische Folge von unserem Punkt vorher, ja, dass nicht unser Wille passiert, sondern das, was Jesus tun will, das tut er auch. Aber wenn wir bitten in seinem Namen, dann bitten wir stellvertretend sozusagen für ihn. Das ist, wie ein Diplomat entsendet wird und stellvertretend für sein Land agiert. Ja, das ist ein Begriff der Stellvertretung im Grunde. Ich wollte früher mal Diplomat werden, das war mein großes Lebensziel. Und da ist das genau so. Da zählt nicht, was der Diplomat selber will, sondern da zählt, was die Regierung ihm vorgibt zu wollen. Und da möchte ich eine Stelle vorlesen aus dem Matthäusevangelium, die uns das vielleicht ein bisschen aufschlüsselt. Aus Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Wer möchte, kann das mit aufschlagen, aber ich lese es auch vor. Matthäus 7, 21 bis 23, wo er sagt, nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, das der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan? Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort, ihr Schufte, so übersetzt es Van Heiden. Im Namen Jesu zu beten ist nicht eine Zauberformel. Ja, das ist nicht wie Harry Potter dann irgendwie irgendwas sagt und dann passiert das. Es kann sein, dass Jesus trotzdem wirkt. Ja, so wie das hier in diesem Fall ist, dass er trotzdem Wunder tut, wenn das Wunder, also wenn das Ergebnis, dass zum Beispiel der Dämonen ausgetrieben wird, dass das in seinem Willen war. Aber das heißt nicht, dass unser Handeln in seinem Willen war. Ja, das ist wie beim Diplomat, das ist möglicherweise auch wirksam, wenn ich als deutscher Diplomat irgendwo hingehe und irgendwas sage oder irgendwas mache. Das hat schon seine Wirkung, aber das ist nicht, also möglicherweise nicht unbedingt das, was meine Regierung wollte, dass ich sage. Ja, das ist aber ein großer Unterschied und das ist wichtig, dass wir da erkennen, was ist sein Wille. Dass wir nicht am Ende dastehen wie Schufte und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Also im Namen Jesu zu beten bedeutet im Willen Jesu zu beten, seinen Willen zu kennen und dementsprechend auch zu bitten. Und dafür ist nötig, dass wir eine Beziehung haben mit ihm, ja, dass er uns kennt, dass wir ihn kennen. So wie Jesus auch mit Gott eine ganz intensive Beziehung hatte. Wir lesen die ganze Zeit, dass er nächtelang durchgebetet hat. Wir lesen, dass er sein Wort studiert hat, gesucht hat, dass er im Tempel sich aufgehalten hat und mit den Gelehrten diskutiert hat. Wir lesen auch, dass er in die Natur gegangen ist. Das wissen wir auch in der Bibel, dass man in der Natur oder aus der Natur auch Gottes Wesen sehen kann. Wir sehen, dass Jesus eine sehr, sehr intensive Beziehung mit Gott hatte. Und so wusste er auch, was Gottes Wille war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es manchmal so, dass dann doch die Verunsicherung da ist, dass ich nicht ganz genau weiß. Kenne ich Gott jetzt gut genug? Weiß ich wirklich, was er will in dieser Situation? Und das ist eine gute Frage und eine wichtige Frage. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Dass wenn wir genau wissen, wenn Gott uns wirklich bewegt und wir wissen genau, dass das jetzt dran wäre, dass wir dann aus Angst, irgendwas falsch zu machen, trotzdem nicht gehen. Wenn Gott klar ruft dann und wir seinen Willen kennen, dann ist es wichtig, dass wir entsprechend auch bitten. Der zweite Gedanke, den ich habe zu, was bedeutet beten in Jesu Namen? Beten in seinem Namen bedeutet auch mit seiner Autorität beten. Diese Furcht, die ich eben beschrieben habe, diese Frage, kenne ich wirklich seinen Willen, die ist gut. Denn das Gebet in seinem Namen, das bedeutet auch, wir beten mit seiner Autorität. Und Gott ist ein furchterregender Gott. Überall, wo wir in der Bibel lesen, Wenn Gott irgendwem erscheint und sei das nur über einen Engel, dann fallen die wie tot zu Boden. Eins möchte ich euch vorlesen in der Offenbarung, das müsst ihr nicht aufschlagen, aber ich lese es euch vor, Offenbarung 1, Verse 12 bis 18, wo Johannes sagt: Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Wenn wir beten in seinem Namen, dann haben wir es mit diesem Jesus zu tun, dem Johannes hier begegnet ist. Und wenn du in Jesu Autorität unterwegs bist, dann ist es besser, du weißt, was du tust. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir da ein bisschen zu locker sind mit seiner Autorität. Ja, dass wir eher den Jesus sehen, der als Mensch hier auf der Welt war und nicht unbedingt den Jesus, der jetzt zur Rechten seines Vaters sitzt, wie er ja auch sagt, denn ich gehe zum Vater. Ein Beispiel ist, dass wir manchmal unsere Sünde so ein bisschen locker nehmen. Ja, aber Sünde ist immer ein Handeln gegen die Autorität Gottes, und das erkennt der Psalmist zum Beispiel im Psalm 66, Vers 18, wo er sagt: Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann würde der Herr nicht hören. Ja, unser Gebet kann nicht erhört werden, wenn es sündig ist. Oder ein anderes Beispiel, das ist jetzt wieder ein bisschen eine längere Geschichte, aber sie verdeutlicht, glaube ich, ganz gut, was ein Gebet ohne die Autorität Jesu ist. In Apostelgeschichte 19, die Verse 11 bis 17. Wer möchte, kann das aufschlagen, das ist eine längere Geschichte. Da lesen wir von der Gemeinde in Ephesus. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Gott ließ ganz ungewöhnliche Wunder durch Paulus geschehen. Die Leute nahmen sogar Schweißtücher oder Schürzen, die er getragen hatte, und legten sie auf Kranke, woraufhin die Krankheiten verschwanden und böse Geister ausfuhren. Nun versuchten auch einige der umherziehenden jüdischen Geisterbeschwörer, den Namen Jesus, den Namen des Herrn, bei ihren Geisteraustreibungen zu benutzen. Sie sagten dann: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren besonders die 7 Söhne eines gewissen Skevas, eines jüdischen Hohenpriesters, die das taten. Doch bei einer dieser Gelegenheiten sagte der böse Geist in dem Besessenen: Jesus kenne ich, und wer Paulus ist, weiß ich auch. Aber ihr, wer seid denn ihr? Und der Besessene stürzte sich auf sie und warf sie zu Boden. Er richtete sie derartig zu, dass sie blutend und halbnackt aus dem Haus flüchteten. Die Geschichte war bald in ganz Ephesus bekannt. Juden und Nichtjuden wurden von Furcht gepackt, und der Name des Herrn Jesus wurde geehrt und gepriesen. Im Namen Jesu zu beten bedeutet, in der Autorität Jesu zu beten. Und es ist nichts, was man beiläufig tut. Genau, dritter Gedanke noch zum Beten in seinem Namen. Das Beten in Jesu Namen ist auch ein Gebet seinem Wesen entsprechend. Und ich will nur ein Beispiel bringen, aber in Jesaja 9, Verse 5, beziehungsweise bei manchen ist es Vers 6, da werden prophetisch 4 Namen Jesu genannt, die für unser Gebet bedeutend sein können. Ja, und die über sein Wesen uns was verraten. Der erste Name, der da genannt wird, ist Wunderrat. Wunderbarer Ratgeber in manchen Übersetzungen. Ja. Rat und Weisheit finden wir bei ihm. Wenn wir ratlos sind oder wenn es uns an Weisheit mangelt, dann ist ein Gebet um Weisheit seinem Wesen entsprechend. Jesus wird beschrieben als Heldengott. Da finden wir Kraft und wir finden göttliches Eingreifen, wie ein Superheld im Grunde. Ja. Und wenn uns Kraft mangelt, oder wenn wir sein Eingreifen brauchen, dann ist ein Gebet um Kraft und um Eingreifen seinem Wesen entsprechend. Wir lesen, dass Jesus beschrieben wird hier als ewig Vater. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, ja, dass Jesus als Vater beschrieben wird. Aber er verbindet diese Vaterrolle mit Güte. Ja. Ein Vater wird seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, keinen Stein geben. Und weil er der ewige Vater ist, ist er auch der Herr über die Zeit. Also er hat die Zeit in seiner Hand und ein Gebet in diesem Sinne ist ein Gebet seinem Wesen entsprechend. Und zuletzt wird er beschrieben als Friedefürst. Ja, wenn es dir an Frieden mangelt, wenn du Sorgen hast um deine Sicherheit, wenn du Ängste hast, wenn du Nöte hast, wenn du unter Verfolgung leidest. Ich war eine Zeit lang in Syrien, noch vor dem Krieg. Aber ich kriege immer wieder mit, was die Geschwister da jetzt gerade erleben. Und das ist nicht angenehm. Aber ein Gebet zu unserem Friedefürst, das ist wirksam, weil es seinem Wesen entsprechend ist. Und sie erleben, dass Jesus ihnen Frieden schenken kann, auch in dieser Verfolgung. Gut, das waren diese drei Gedanken. Was passiert jetzt, wenn wir wirklich Jesus vertrauen, seinen Zusagen vertrauen? Wenn wir ihn in Demut um sein Handeln bitten und wenn wir ihn in seinem Namen bitten, was passiert dann? Und das ist jetzt der vierte und letzte Punkt. Dann dient das, was dann passiert, alles der Verherrlichung Gottes. Wenn Christus auf so ein Gebet dann antwortet und handelt und Wunder tut, wie er es zugesagt hat, dann ist das nicht zu unserer Ehre. Und das ist ganz wichtig. Wir beten nicht, dass wir groß werden. Wir beten nicht, dass wir Ehre kriegen oder wir hier irgendwie bekannt werden. Wir beten, dass Gott Ehre kriegt. Viele Menschen machen eine Show aus Wundern. Wenn Gott Wunder tut, dann stellen sie sich nach vorne. So wie diese sieben Söhne des Sceva, von denen wir gehört haben. Das Ziel Jesu ist ein anderes. Er sagt, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Diese ganze Schöpfung, die Gemeinde, du, ich, alles wurde mit dem Ziel geschaffen, Gott zu verherrlichen. Und durch unser Gebet können wir an diesem großen Ziel mitarbeiten und er will das segnen. Vielleicht seid ihr jetzt entmutigt und das hoffe ich nicht zu stark. Vielleicht denkt ihr jetzt, boah, da ist ja dann doch wieder so ein Aber, da sind doch wieder viele Kriterien, die wir erreichen müssen, das schaffe ich ja nie, wie soll das was werden? Und dann möchte ich dir sagen, genau, das ist ja der Witz. Das größte Wunder Jesu, was er bewirken muss, ist die Veränderung in unserem Herzen. Aber ich möchte dich daran erinnern, Jesus tut Wunder, wenn wir ihn bitten, das sagt unser Text. Das ist ein Prozess. Ja. Und ich möchte dich ermutigen, such den Herrn Jesus im Gebet und hab den Mut, ihn zu bitten. Ja, hab den Mut, ihn zu bitten, wenn du vielleicht merkst, dass deine Beziehung zu ihm nicht mehr ganz so heißblütig ist, wie sie es mal war. Wenn sie vielleicht lauwarm geworden ist. Dann komm zu ihm im Gebet und sage, bring du diese Beziehung wieder in Ordnung, vertief du sie, lass du mich mehr von dir erkennen. Wenn du vielleicht merkst, dass dir sein Wille und seine Stimme nicht ganz klar ist, dass du nicht genau weißt, wie es weitergehen soll, was du tun sollst, in welcher Situation auch immer, dann kannst du zu ihm kommen und sagen, zeig du mir deinen Willen, lass du mich deine Stimme hören. Wenn du vielleicht merkst, dass dein Glaube noch nicht wirklich groß ist oder dein Vertrauen schwach ist, dann komm doch zu ihm und sag, stärk du meinen Glauben. Ja? Ich glaube, hilf meinem Unglauben, so wie dieser Mann das bei Jesus tat. Oder wenn du merkst, dass Sünde in deinem Leben ist, dass du immer noch stolz bist, dann komm zu ihm und sag, bitte vergib mir und zeig mir deine Größe. Schenk mir die rechte Furcht vor deiner Größe. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, den will ich irgendwann auch über Größeres setzen. Und zwar nicht zu seiner Ehre, sondern, also nicht zu seiner Ehre, sondern zur Ehre Christi. Das hat er uns zugesagt. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken aus Psalm 20. Da sagt der Psalmist David, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Und später sagt er dann, hilf Herr, du König, er wird uns erhören, wenn wir rufen. Amen.